In seinem Roman »Nie mehr Nacht« erzählt Mirko Bonnet die Geschichte von drei Jugendlichen, die in drei sehr unterschiedlichen Jahrzehnten ihre Jugend erleben. Da ist ein 19-jähriger Soldat im Jahr 1944, der im Krieg stirbt. Da ist der Ich-Erzähler, der in den 80er Jahren, der Zeit der Glücks- und Sinnsucher, groß wird. Und da ist Jesse, ein Jugendlicher von heute. Diese drei Jugendlichen stellt der Autor nebeneinander. Mirko Bonnet ist bei uns im Studio. Was hat Sie denn darauf gebracht, von der Jugend in diesen drei Leben zu erzählen?
Autobiografisch verhält es sich so, dass meine Großmutter mir immer wieder erzählt hat von ihrem Lieblingsbruder, der mit 19 Jahren gefallen ist, wie man so leichthin sagt, der getötet wurde im Juni 1944 in der Normandie, als die Wehrmacht das besetzte Frankreich verteidigte gegen die anstürmenden Alliierten. Ich habe selbst meine Jugend in den 80er Jahren verbracht und bin einer von diesen Sinnsuchern. Ich würde mich zwar nicht so bezeichnen, aber es ist eigentlich ein sehr schönes Wort. Ich bin selbst durch die Gegend getrennt, Interrail gemacht und habe Europa befahren auf der Suche nach vor allen Dingen aber Mädchen. Also war ich eher ein Mädchensucher als ein Sinnsucher wahrscheinlich. Und ich habe einen Sohn, der ist heute 17, aber als ich das Buch geschrieben habe, war er genau in Jesses Alter und er ist mein Jesse-Coach gewesen. Er hat mich beraten und er hat mir auch viele Einblicke, gerade in indirekten Gesprächen, in seine Jugend und seine Vorstellung von Welt heute gegeben.
Jesse ist der Neffe des Ich-Erzählers, der sich gemeinsam mit dem Ich-Erzähler auf eine Reise begibt. Die beiden verbindet etwas sehr Entscheidendes. Der Ich-Erzähler hat seine Schwester verloren, die sich umgebracht hat und die zugleich die Mutter von Jesse ist. Also ja. Sie sind sich aufgrund dieses sehr existenziellen Erlebnisses sehr, sehr nah.
Ja, im Grunde genommen sind sie sich nah, aber nicht wirklich, weil sie nicht darüber sprechen können. Beide leiden unter dem Familientrauma der Verschüttung. Das heißt, es gibt ein Familiengeheimnis, würde man vielleicht sagen. Für mich ist es eher eine Familiengeheimnislosigkeit, weil eben nicht darüber gesprochen wird. Es wird auch nicht zum Geheimnis gemacht, sondern es wird einfach ausgeklammert. Es wird unter den Teppich gekehrt, dass Markus Lee eventuell halt viel mehr an seiner Schwester hatte, dass sie beiden viel mehr verbunden hat als nur eine Bruder-Schwester-Beziehung.
Darüber wird nicht geredet, das wird einfach verdrängt. Aber Markus ist auch auf gewisser Weise hilflos, diesem Jungen näher zu kommen, dieser Welt des Jungen.
Genau.
Sie koksten nicht und tranken auch nicht, sie chillten, sie gammelten, sie spielten, nichts weiter, so denkt er an einer Stelle über die Jugend, über Jesse. Weltschmerz schien es in der Welt der heute 15-Jährigen nicht mehr zu geben, meint er weiter. Ist das nicht auch eine Projektion? Versteht er, Markus, der alternde Ich-Erzähler, die Jugend von heute überhaupt?
Er versteht sie zunächst überhaupt nicht, weil er sich einfach mit den Jungs und Mädchen von heute überhaupt nicht beschäftigt hat. Und er lernt aber im Laufe des Romans immer mehr von diesen Gemütern kennen. Zum Beispiel, was Computerspiele bedeuten. Dass sie durchaus eine Möglichkeit der Überlieferung darstellen. Die beiden Jungs dort in der Normandie, Jesse und sein Freund Nils, die beiden besuchen, spielen Computerspiele, die genau an den Brücken stattfinden, die Markus Lee als Zeichner zeichnen soll. Und die beiden Jungs wissen wesentlich mehr über die beiden Brücken, als Markus aus den Dossiers und aus seinen eigenen Beobachtungen, Betrachtungen der Brücken erfahren hat.
Markus Lee ist ein Zeichner. Er wird von dem Herausgeber eines Kunstmagazins dorthin geschickt, um die Brücken, die 1944 sehr stark umkämpft waren, zu zeichnen. Und jetzt findet er seinen Neffen, der diese Computerspiele spielt, wo die Brücken vorkommen.
Das, ganz genau.
Da tut sich für ihn eine Welt auf, die er da entdeckt.
Die virtuelle Welt der Überlieferung plötzlich. Es gibt etwas anderes, das sind tatsächlich Brücken zwischen Markus und Jesse, nämlich die Musik. Sie diskutieren, sie disputieren die ganze Zeit über Musik. Die Musik von heute, die Musik, die Jesse als Opa-esque bezeichnet.
Fleetwood Mac
oder Jacques Brel. Die alten Genesis oder sogar Joy Division lässt Jesse natürlich überhaupt nicht gelten. Auf der anderen Seite gibt es Nirvana. Es gibt eine Retro-Liebe zur Musik von Nirvana, die Jesse pflegt. Da deutet sich dann eine erste Brücke an, dass sie darüber sprechen können, auch wenn sie vor allen Dingen darüber streiten.
Jesse taut auch immer mehr auf, wenn er mit seinesgleichen, mit seinem Freund zusammen ist. Das betrachtet Markus dann fast mit Staunen, wie sie dort
so
auch
ist
die Nächte durchmachen und mit Mädchen unter eine Decke kriechen.
Ja.
Also so anders ist es dann doch nicht. Aber
ganz
es ist
genau.
doch ganz anders. Es bleiben diese zwei Welten. Es
so
ist ja
ist
auch
es.
Klar, der Junge, der 15-Jährige, lässt den Erwachsenen nicht in seine Welt hinein. So hätte es Markus in den 80er Jahren wahrscheinlich ganz genauso
gemacht. So hat er
gemacht.
Es gemacht, ganz genau so ist es.
Es bleibt immer getrennt, obwohl das Wirrwarr aus widerstreitenden Gefühlen sich sicher nichts unterscheidet von ihm
genau.
und Jesse, so wie
genau.
er das damals...
Mein Ansinnen dabei, wenn ich diese beiden Jugenden nebeneinander stelle, ist natürlich, die Vorstellung des Lesers zu rücken, dass die Jugend 1944 auch ganz ähnlich getickt haben muss. Dass es dann ähnliche Strukturen und Brücken und Streits gegeben hat, von denen wir heute keinerlei Vorstellung mehr haben.
Das bleibt der Fantasie überlassen im Spekulativen. Das können Sie nicht beschreiben wie der 19-Jährige. Sie können nur vermuten, dass er sich ähnlich gefühlt haben wird. Und dann diese Tragik, dieses
ja,
Leben,
diese
das mit 19 Jahren so abrupt abbricht.
Ja, das ist ja eine Verschrottung gewesen letztendlich. Eine Instrumentalisierung und Funktionalisierung bis ins Äußerste hinein. Deswegen Verschrottung. Da wurden ja Hunderttausende verheizt auf beiden Seiten. Es war für mich schon wichtig, mich mal daran zu versuchen, diese jungen Soldaten von damals wenigstens ansatzweise wieder lebendig werden zu lassen, sprachlich.
Bis hin zu dem bitteren Ende, einem möglichen bitteren Ende, in einem Panzer sitzend, der Panzer läuft voller Wasser. Wie wird es den Soldaten in diesen letzten Augenblicken ergangen sein? Diese unglaubliche Tragik, die sich da ereignet hat, die quasi nicht nachzuempfinden ist.
Ja.
Markus, der Ich-Erzähler, sagt von sich, er sei kein zielstrebiger Mensch gewesen. Richtig Halt habe er eigentlich nirgends gefunden und er habe wenig gehabt, woran er geglaubt habe. Nur einen vagen, windigen Traum von einer gewissen widerständigen Schönheit und widersinnigen Ordnung. Ist das typisch für die Jugend der 80er Jahre?
Ich glaube nicht. Aber für mich ist es typisch gewesen.
Ja, ich vermute, bei den 80er Jahren, da gab es klare Konfliktlinien zwischen Ost und West. Die Mauer stand noch, der Böse und der Gute, alles war ganz eindeutig.
Es gab Utopien,
es richtig. Gab eindeutige Utopien und
ja.
im Grunde waren alle Menschen, erst recht die, die nach Berlin gingen, in Deutschland Künstler, oder? Melancholische Künstler.
Ja, gut, ich hatte nie das Bedürfnis, nach Berlin zu gehen und auch nicht das Bedürfnis, ein melancholischer Künstler zu werden. Ich war melancholisch und bin auch schon vorher Dichter gewesen, zumindest nach meinem Selbstverständnis. Ich denke da eher an Jugendliche aus meinem Bekannten- und Freundeskreis. Da gab es ja durchaus auch andere Charaktere, andere Lebensentwürfe.
Aber trotzdem, eins gilt immer für die Jugend. Sie bleibt, was sie ist. Der Abschied von der Kindheit, vom Land, das lange zögert, ehe es untergeht, wie Rilke in dem wunderbaren Gedicht vom Karussell schreibt. Oder sehen das nur melancholisch versponnene Männer so?
Das ist jetzt ja eine seltsame Frage. Ich habe das ehrlich gesagt, das Gedicht von Rilke so gar nicht auf die Jugend... ja, stimmt, das ist schon sehr schön gesagt. Ich meine, es gibt diese merkwürdige Jugendmelancholie, die sich tatsächlich ja verabschiedet von der Kindheit, das ist richtig. Dann gibt es allerdings ja Mechanismen, die das Ganze überdecken und es gibt Menschen, die sich diesem Mechanismus verweigern und die bleiben dann Melancholiker vielleicht, ja, wehmütig, aber vielleicht auch dem Leben mehr zugetan.
Sie schreiben doch in Ihrem Roman, die Kindheit ist keine Zeit, die Kindheit ist ein Ort.
Das ist ein mir sehr liebes Zitat von Jacques Brel. Genau, die Kindheit ist kein Zeitabschnitt, sondern ein Ort. Das heißt, sie lässt sich verorten, sie äußert sich an bestimmten Orten, an die man sich gerne zurückerinnert, an die man sich zurücksehnt. Ich bin auch sicher, wenn man diese Orte wieder aufsucht, ich tue das auch gezielt, dann kehrt das Kindheitsgefühl zurück.
Nun haben Sie gesagt, Jesse, der 15-Jährige spielt diese Computerspiele, die mit der Vergangenheit zu tun haben. Seine Art, auch ja, vielleicht die Vergangenheit sogar zu begreifen.
Richtig.
In diesen Computerspielen. Die Kultur der 80er Jahre war vielleicht eher Graffiti oder sowas. Und Markus sprüht ja auf diese Brücke mit Graffiti eine zweite Brücke. Das ist vielleicht sein Computerspiel oder ist das seine Kultur, um diese Geschichten wieder aufzunehmen?
Das ist schon etwas komplexer. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das aus seiner Jugend kommt. Es ist eher die Verweigerungshaltung, die Brücken zu zeichnen. Er verweigert sich ja diesem Auftrag. Aber Er muss sich selbst eingestehen, dass die Brücken ihm tatsächlich etwas sagen, dass sie auch seine künstlerische Neigung herausfordern. Aber er weigert sich, sie in Kunst zu verwandeln. Und da kommt ihm die Idee, wenn ich sie zeichnen soll, dann zeichne ich sie doch am besten dorthin, wo sie hingehören und dorthin, wo sie stehen, nämlich auf die Brücke selbst. Die Brücke wird auf die Brücke gezeichnet.
Und seine Aufgabe übernimmt dann jemand anders, ein Chinese erstaunlicherweise, ein ganz junger Chinese.
Ein ganz junger Chinese.
Der einmal auch eine unglaublich beeindruckende Szene, nachdem er sich die Brücke angeschaut hat, um zu sehen, was er zeichnen wird oder was er zeichnen soll, zurückkommt und weint, weil das sich vergegenwärtigen so eine Mammuttätigkeit ist, die so,
so ist es.
Erschütternd ist, dass er anfängt zu weinen. Vielen Dank, Mirko Bonnet. Nie mehr Nacht, so heißt sein Roman. Erschienen ist das Buch im Verlag Schöffling & Co. Es hat 354 Seiten und kostet 19,95 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.